Középszintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik összetevő. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie eine Minute Pause. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal eine Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören eine deutsche Frau, die über ihre Reise nach Kenia erzählt. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie die Sätze beim Hören. Null ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Eine Reise nach Kenia.
Hallo, ich heiße Lena und ich komme aus Deutschland und wohne in Freiburg. Heute möchte ich euch von meiner Reise nach Kenia erzählen. Nach dem Abitur bin ich für 6 Monate nach Kenia gefahren, um dort einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Das bedeutet, dass ich gearbeitet habe, ohne dafür Geld zu bekommen. Ich hatte 3 verschiedene Projekte. Als erstes arbeitete ich als Deutschlehrerin an einer Schule mitten auf dem Land. In jeder Klasse waren 50 bis 60 Schüler und es gab bis 22 Uhr Unterricht. Oft hatten wir leider kein Wasser und keinen Strom. Im Dezember bin ich in die Hauptstadt Nairobi gefahren und habe für einen Monat in einem Waisenheim gearbeitet. Ein Waisenheim ist eine Institution, in der Kinder leben, die keinen Vater und keine Mutter mehr haben. Ich habe mit den Kindern gespielt, die Zimmer geputzt, Wäsche gewaschen und Geschirr gespült. Nach Weihnachten habe ich mein 3. Projekt begonnen. Es war wieder eine Schule. Ich habe dort Mathematik und Deutsch unterrichtet. Die Klassen waren viel kleiner. Ich hatte zwischen 12 und 20 Schüler pro Klasse. Ich habe viele positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Während meiner Reise fanden die Präsidentschaftswahlen statt und es gab einen Bürgerkrieg. Das war schrecklich. Auch, dass die Schüler von den Lehrern geschlagen wurden, gefiel mir gar nicht. Mit der Reise erfüllte ich mir aber einen Traum, einmal nach Afrika zu reisen. Die Natur ist unglaublich schön und die Menschen waren sehr nett. Es war eine tolle Reise.
Sie haben eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Reise nach Kenia.
Hallo, ich heiße Lena und ich komme aus Deutschland und wohne in Freiburg. Heute möchte ich euch von meiner Reise nach Kenia erzählen. Nach dem Abitur bin ich für 6 Monate nach Kenia gefahren, um dort einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Das bedeutet, dass ich gearbeitet habe, ohne dafür Geld zu bekommen. Ich hatte 3 verschiedene Projekte. Als erstes arbeitete ich als Deutschlehrerin an einer Schule mitten auf dem Land. In jeder Klasse waren 50 bis 60 Schüler und es gab bis 22 Uhr Unterricht. Oft hatten wir leider kein Wasser und keinen Strom. Im Dezember bin ich in die Hauptstadt Nairobi gefahren und habe für einen Monat in einem Waisenheim gearbeitet. Ein Waisenheim ist eine Institution, in der Kinder leben, die keinen Vater und keine Mutter mehr haben. Ich habe mit den Kindern gespielt, die Zimmer geputzt, Wäsche gewaschen und Geschirr gespült. Nach Weihnachten habe ich mein 3. Projekt begonnen. Es war wieder eine Schule. Ich habe dort Mathematik und Deutsch unterrichtet. Die Klassen waren viel kleiner. Ich hatte zwischen 12 und 20 Schüler pro Klasse. Ich habe viele positive, aber auch negative Erfahrungen gemacht. Während meiner Reise fanden die Präsidentschaftswahlen statt und es gab einen Bürgerkrieg. Das war schrecklich. Auch, dass die Schüler von den Lehrern geschlagen wurden, gefiel mir gar nicht. Mit der Reise erfüllte ich mir aber einen Traum, einmal nach Afrika zu reisen. Die Natur ist unglaublich schön und die Menschen waren sehr nett. Es war eine tolle Reise.
Sie haben wieder 1 Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der 1. Aufgabe. Zweite Aufgabe. Sie hören ein Interview über Wohnformen während des Studiums. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann das Gespräch 2-mal. Entscheiden Sie, welche Aussage richtig R und welche falsch F ist. Kreuzen Sie die Antwort beim Hören an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür 1 Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Wie Jugendliche wohnen.
Wer in Deutschland studiert, wird meistens sehr kreativ, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Young Germany stellt 3 verschiedene Möglichkeiten vor, wie man als Student möglichst günstig wohnen kann.
Vassilena,
26, aus Bulgarien, hat nicht lange nachgedacht. Für sie war klar, dass sie für ihr Studium an der Freien Universität in Berlin in ein Studentenwohnheim zieht. Das ist das Beste, was man tun kann, wenn man fremd in der Stadt ist, sagt sie. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie nur 120 Euro pro Monat für ihr Zimmer bezahlen muss. Außerdem gefällt es ihr, dass hier so viele junge Leute aus verschiedenen Ländern wohnen. Das Studentenwohnheim, in dem Vassilena lebt, ist im Bezirk Steglitz im Westen Berlins. Die Umgebung ist grün und Vassilena braucht nur 15 Minuten zur Universität, wo sie Ägyptologie studiert. In das Stadtzentrum braucht sie mit der U-Bahn ungefähr eine halbe Stunde. Ins Zentrum fährt die 26-Jährige trotzdem selten. Im Studentenwohnheim passiert genug, sodass ihr nicht langweilig wird. Man kommt so schnell mit den anderen Leuten in Kontakt. Hier ist man nie alleine, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu. Das kann einen natürlich manchmal auch ein bisschen ablenken.
Simone, Daniel und Adele.
Die meisten Studierenden leben während ihres Studiums in einer Wohngemeinschaft, kurz WG. Es gibt viele Internetseiten, zum Beispiel www.wg-gesucht.de, die sich auf Zimmeranzeigen in WGs spezialisiert haben. Simone, Daniel und Adele leben schon seit über 2 Jahren zusammen in einer WG in Frankfurt. Die 3 Studenten sind Mitbewohner, Freunde und Kommilitonen in einem und helfen sich gegenseitig im Alltag. Wir feiern, kochen und lernen zusammen. Das ist keine Zweck-WG, betont Simone. Es ist schön, nicht alleine zu sein, wenn du in einer fremden Stadt nachts nach Hause kommst, sagt Simone. Und zum Deutschlernen ist das Leben in einer WG perfekt. Man merkt fast gar nicht, dass man eine neue Sprache lernt. Natürlich kann es auch passieren, dass man nicht so viel Glück mit seinen Mitbewohnern hat. Es kann frustrierend sein, wenn sich das Geschirr in der Küche stapelt und der Kühlschrank immer leer ist, obwohl man gestern eingekauft hat. Am besten ist es dann, mit den Mitbewohnern zu reden. Oft hilft auch ein Putzplan.
Martina.
Eine weitere Alternative ist es, während des Studiums zu Hause zu leben. Die meisten Studierenden, die zu Hause leben, müssen nicht neben dem Studium jobben und haben so mehr Zeit für ihr Studium. Die Innenarchitekturstudentin Martina Günther hat sich für diese Alternative entschieden und spart auf diese Weise Geld für Miete, Essen und Putzmittel. Nach dem Studium möchte sie aber ausziehen. Spätestens nach der Uni möchte ich mein eigenes Leben leben, sagt sie, und mit meinem Freund in Düsseldorf zusammenziehen.
Sie haben jetzt 1 Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wie Jugendliche wohnen.
Wer in Deutschland studiert, wird meistens sehr kreativ, wenn es darum geht, Geld zu sparen. Young Germany stellt 3 verschiedene Möglichkeiten vor, wie man als Student möglichst günstig wohnen kann.
Vasilena.
Vasilena, 26, aus Bulgarien, hat nicht lange nachgedacht. Für sie war klar, dass sie für ihr Studium an der Freien Universität in Berlin in ein Studentenwohnheim zieht. Das ist das Beste, was man tun kann, wenn man fremd in der Stadt ist, sagt sie. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie nur 120 Euro pro Monat für ihr Zimmer bezahlen muss. Außerdem gefällt es ihr, dass hier so viele junge Leute aus verschiedenen Ländern wohnen. Das Studentenwohnheim, in dem Vasilena lebt, ist im Bezirk Steglitz im Westen Berlins. Die Umgebung ist grün und Vasilena braucht nur 15 Minuten zur Universität, wo sie Ägyptologie studiert. In das Stadtzentrum braucht sie mit der U-Bahn ungefähr eine halbe Stunde. Ins Zentrum fährt die 26-Jährige trotzdem selten. Im Studentenwohnheim passiert genug, sodass ihr nicht langweilig wird. Man kommt so schnell mit den anderen Leuten in Kontakt. Hier ist man nie alleine, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu. Das kann einen natürlich manchmal auch ein bisschen ablenken.
Simone, Daniel und Adele.
Die meisten Studierenden leben während ihres Studiums in einer Wohngemeinschaft, kurz WG. Es gibt viele Internetseiten, zum Beispiel www.wg-gesucht.de, die sich auf Zimmeranzeigen in WGs spezialisiert haben. Simone, Daniel und Adele leben schon seit über 2 Jahren zusammen in einer WG in Frankfurt. Die 3 Studenten sind Mitbewohner, Freunde und Kommilitonen in einem und helfen sich gegenseitig im Alltag. Wir feiern, kochen und lernen zusammen. Das ist keine Zweck-WG, betont Simone. Es ist schön, nicht alleine zu sein, wenn du in einer fremden Stadt nachts nach Hause kommst, sagt Simone. Und zum Deutschlernen ist das Leben in einer WG perfekt. Man merkt fast gar nicht, dass man eine neue Sprache lernt. Natürlich kann es auch passieren, dass man nicht so viel Glück mit seinen Mitbewohnern hat. Es kann frustrierend sein, wenn sich das Geschirr in der Küche stapelt und der Kühlschrank immer leer ist, obwohl man gestern eingekauft hat. Am besten ist es dann, mit den Mitbewohnern zu reden. Oft hilft auch ein Putzplan.
Martina.
Eine weitere Alternative ist es, während des Studiums zu Hause zu leben. Die meisten Studierenden, die zu Hause leben, müssen nicht neben dem Studium jobben und haben so mehr Zeit für ihr Studium. Die Innenarchitekturstudentin Martina Günther hat sich für diese Alternative entschieden und spart auf diese Weise Geld für Miete, Essen und Putzmittel. Nach dem Studium möchte sie aber ausziehen. Spätestens nach der Uni möchte ich mein eigenes Leben leben, sagt sie, und mit meinem Freund in Düsseldorf zusammenziehen.
Sie haben wieder 1 Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der 2. Aufgabe. dritte Aufgabe. Sie möchten nach dem Abitur in Deutschland als Au-pair-Mädchen arbeiten. Sie finden im Internet einen Bericht über diesen Job. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Notieren Sie zu jedem Punkt eine Information. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Au-pair-Mädchen.
Nadja Wintermeier aus der Bodenseegemeinde Uhlingen-Mühlhofen ist ganztags berufstätig, ebenso ihr Mann.
Wir hatten ein Grundschulkind damals und die Kleine war 2 oder 3. Also sie war noch nicht mal im Kindergarten. Da haben wir unser erstes Au-pair-Mädchen gehabt. Das entlastet schon sehr.
Damit sind die Wintermeiers kein Einzelfall. Rund 8000 ausländische Au-pairs kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland, die meisten Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Eher selten werden junge Männer vermittelt. Die Vermittlung übernehmen meistens private Agenturen, die im Internet leicht zu finden sind. Allerdings nicht alle arbeiten seriös, betont Barbara Engler von der Aktion Bildungsinformation e.V. in Stuttgart. Sie empfiehlt diejenigen Agenturen, die mit dem RAL-Gütesiegel der Gütegemeinschaft Au-pair ausgezeichnet wurden. Ist das Au-pair erst einmal eingetroffen, muss die Gastfamilie bestimmte Spielregeln beachten. So hat das Au-pair Anspruch auf ein eigenes Zimmer und auf ein monatliches Taschengeld von 260 Euro. Es nimmt an allen 3 Mahlzeiten der Familie teil. Darüber hinaus muss die Gastfamilie für das Au-pair eine Kranken- und Unfallversicherung abschließen. Und schließlich hat das Au-pair Anspruch auf Teilnahme an einer Deutschfortbildung. Genau dies lässt sich in sehr unterschiedlicher Art und Weise umsetzen, so Nadja Wintermeier aus dem Bodenseekreis.
Also unser Au-pair-Mädchen wollte dann lieber an verschiedenen Schulen hospitieren. Und vielleicht jemand möchte Deutschkurs besuchen.
Während Au-pairs aus EU-Ländern ohne Genehmigung in deutschen Familien arbeiten dürfen, benötigen Bewerberinnen aus Nicht-EU-Ländern eine entsprechende Erlaubnis der Agentur für Arbeit. Schließlich die häufig gestellte Frage: Welche Arbeiten darf eine Gastfamilie dem Au-pair zumuten?
Leichte Hausarbeit, aber vor allen Dingen Kinderbetreuung. Aber natürlich kommt es vor, dass das Au-pair auch Fenster putzen muss. Also das hängt natürlich immer von der Gastfamilie ab, aber es darf wirklich nicht in schwere Tätigkeit ausarten.
Vor allem aber, erklärt Barbara Engler von der Aktion Bildungsinformation e.V. in Stuttgart, müssen die Gastfamilien die Höchstgrenze von 30 Arbeitsstunden pro Woche beachten.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Au-pair-Mädchen.
Nadja Wintermeier aus der Bodenseegemeinde Uhlingen-Mühlhofen ist ganztags berufstätig, ebenso ihr Mann.
Wir hatten ein Grundschulkind damals und die Kleine war 2 oder 3. Also sie war noch nicht mal im Kindergarten. Da haben wir unser erstes Au-pair-Mädchen gehabt. Das entlastet schon sehr.
Damit sind die Wintermeiers kein Einzelfall. Rund 8000 ausländische Au-pairs kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland, die meisten Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Eher selten werden junge Männer vermittelt. Die Vermittlung übernehmen meistens private Agenturen, die im Internet leicht zu finden sind. Allerdings nicht alle arbeiten seriös, betont Barbara Engler von der Aktion Bildungsinformation e.V. in Stuttgart. Sie empfiehlt diejenigen Agenturen, die mit dem RAL-Gütesiegel der Gütegemeinschaft Au-pair ausgezeichnet wurden. Ist das Au-pair erst einmal eingetroffen, muss die Gastfamilie bestimmte Spielregeln beachten. So hat das Au-pair Anspruch auf ein eigenes Zimmer und auf ein monatliches Taschengeld von 260 Euro. Es nimmt an allen 3 Mahlzeiten der Familie teil. Darüber hinaus muss die Gastfamilie für das Au-pair eine Kranken- und Unfallversicherung abschließen. Und schließlich hat das Au-pair Anspruch auf Teilnahme an einer Deutschfortbildung. Genau dies lässt sich in sehr unterschiedlicher Art und Weise umsetzen, so Nadja Wintermeier aus dem Bodenseekreis.
Also unser Au-pair-Mädchen wollte dann lieber an verschiedenen Schulen hospitieren. Und vielleicht jemand möchte Deutschkurs besuchen.
Während Au-pairs aus EU-Ländern ohne Genehmigung in deutschen Familien arbeiten dürfen, benötigen Bewerberinnen aus Nicht-EU-Ländern eine entsprechende Erlaubnis der Agentur für Arbeit. Schließlich die häufig gestellte Frage: Welche Arbeiten darf eine Gastfamilie dem Au-pair zumuten?
Leichte Hausarbeit, aber vor allen Dingen Kinderbetreuung. Aber natürlich kommt es vor, dass das Au-pair auch Fenster putzen muss. Also das hängt natürlich immer von der Gastfamilie ab, aber es darf wirklich nicht in schwere Tätigkeit ausarten.
Vor allem aber, erklärt Barbara Engler von der Aktion Bildungsinformation e.V. in Stuttgart, müssen die Gastfamilien die Höchstgrenze von 30 Arbeitsstunden pro Woche beachten.
Sie haben wieder eine Minute Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die 3. Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik összetevőnek.